Machen statt Quatschen. Kreative Gründer im Porträt. Präsentiert vom Wettbewerb Kultur und Kreativpiloten.
Wenn die Milch alle ist, wenn man eine günstige Tankstelle sucht, wenn man jemanden zum Flirten braucht, Aktien kaufen will, Mutti Blumen schicken will. Für alles, aber auch wirklich alles gibt es heutzutage eine App. Das Telefon ist immer in der Tasche und der ständige Lebensbegleiter. Und nun stellen Sie sich vor, für eine medizinische Behandlung müssten Sie immerzu irgendwas auf Papier notieren. Unterwegs in der Öffentlichkeit und schön regelmäßig. Das klingt nicht nur nervig und belastend, das ist es nämlich auch. Das Problem, in der Psychotherapie läuft es seit Jahrzehnten genau so. Ein Startup aus Berlin will das jetzt ändern und mit einer App bei der Behandlung von Depressionen helfen. Aya heißt sie und Markus Engert stellt uns die Idee einmal vor.
Die Idee von Christina Wilms klingt auf den ersten Blick etwas unspektakulär. Sie könnte aber eine kleine Revolution auslösen in der Psychotherapie.
Aria ist eine App bzw. eine Software, die aus einer App und einer Benutzeroberfläche besteht, um die Behandlung von Depressionen zu verbessern.
In der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum, Verhaltensmuster zu erkennen und zu reflektieren. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich hat sich das meiste davon über Jahre und mitunter sehr unbewusst eingeschliffen.
Damit Patienten das besser verstehen und die Korrelationen wahrnehmen, müssen Papierblätter ausgefüllt werden. Der Therapeut gibt Druckvorlagen, Kopiervorlagen an den Patient in Tabellenform meistens. Und das muss dann 3-mal ungefähr am Tag ausgefüllt werden und wieder zum Therapeut gegeben werden.
Und genau da geht das Problem los.
Ich war selber in Therapie und fand das extrem blöd. Es war irgendwie unpraktisch, es war indiskret, ich habe mich manchmal geschämt, ich habe es nicht wirklich gemacht, weil wenn ich es wirklich richtig machen will, dann muss ich es ja auch die ganze Zeit mit mir rumschleppen, ja. Und auch in der Öffentlichkeit. Und dann hat man die Sachen in der Tasche, da liegt der Kram in der WG rum, ja. Also bin da jetzt auch nicht so der ordentlichste Mensch. Und das ist halt einfach blöd, ja. Und wenn macht man es halt nicht, weil es halt auch einfach so ein Orga-Aufwand ist, sich immer diese Kopiervorlagen zu kopieren und so weiter. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man es nicht gemacht hat, weil dann muss man ja wieder zum Therapeuten, dann sitzt man 10 Minuten vor der Therapiestunde da und macht das schon auf der Bank im Park. Und naja, ich habe mir halt gedacht, das ist blöd, ich hätte das gerne anders. Und es wäre doch cool, wenn es das in einer App gäbe.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Handy hat man eh meist dabei. Es geht einfach, ist schneller, unauffällig und fühlt sich nicht so belastend an. Auch für den Therapeuten wird die Betreuung einfacher. Denn der Patient füllt zuverlässiger und unverkrampfter aus. Anfangs gab es auch die Idee, die Daten vollautomatisiert und quasi in Echtzeit an den Therapeuten zu senden.
Davon sind wir abgegangen, ganz bewusst, weil der Patient ist Besitzer seiner Daten und entscheidet bei jedem Eintrag bewusst, ob ich das an meinen Therapeut schicke oder nicht. Weil vielleicht trage ich ja auch manchmal ein, mir geht's gerade schlecht oder ich bin wütend, weil mein Therapeut blöd ist. Und das will ich ja dann nicht unbedingt schicken. Für Therapeuten ist es so gedacht, dass sie kurz vor der Therapiestunde gucken können, okay, wie ist der Verlauf, was ist los, was ist aktuell und worüber können wir sprechen. Und ja, für die ist das auch eine neue Welt. Und es entstehen insbesondere, wenn man in die Richtung Forschung denkt, ganz neue Möglichkeiten, weil bisher der Hauptteil der Studien, also der Input dessen, war meistens diese Fragebögen. Und ich kann einfach sagen, von mir selber und von vielen anderen Patienten, dass das jetzt nicht immer unbedingt mega glaubwürdig ausgefüllt ist.
Christina Wilms und ihr Team sind mit Aria nun Kultur- und Kreativpiloten des Bundes geworden. Das mag verwundern. Eine technische Entwicklung, die sich mit einer medizinischen Anwendung beschäftigt und dann einen Kreativpreis? Aber genau das war der Ansatz von Christina, die eben keine Programmiererin ist und will, dass die App auch als Spaß empfunden wird.
Der Entwicklungsprozess ist so entstanden, dass ich gesagt habe, ich hätte gern das, das, das und das, hier mach mal. Und es war mir halt extrem wichtig, dass die App schön ist. Also, dass ich nicht so ein hässliches Ding mit irgendwie Bling, 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 Werbung, dies und das, sondern es soll halt irgendwie auch Spaß machen, das auszufüllen, weil es ja im Endeffekt so eine Art Lebensbegleitung für mich wird. Dann muss es halt schön sein.
Was jedenfalls nicht passiert bei Aria, ist, dass all die Daten an einem Fleck zusammengeführt und mit Algorithmen ausgewertet werden. Es geht nicht um das Vorausberechnen, nicht um den gläsernen Menschen. Darum wurde auch beim sensiblen Thema Datenschutz versucht, all das zu tun, was man in der Entwicklung eben tun kann.
Die App ist auf dem Mobiltelefon so entwickelt, dass keine andere App auf die Daten Zugriff hat. Dann werden ja die Daten zuerst auf dem Server übermittelt. Die Übermittlung ist doppelt verschlüsselt. Wir arbeiten mit einem europäischen Server zusammen, sodass die Datenschutzbestimmungen aus Deutschland eingehalten werden. Und dann gehen die Daten ja eventuell zu dem Therapeut halt auch über eine doppelte Verschlüsselung. Aber ansonsten werden die Daten an niemanden weitergegeben.
Einen Plan, so eine Art Mission, jetzt Gründerin werden zu wollen, gab es für Christina nie. Sie ist da fast ein wenig reingestolpert und hat ihre eigene Erkrankung zu ihrer Idee gemacht, ohne das so genau zu wissen oder zu wollen. Eher zufällig hat sie bei einem Wettbewerb mitgemacht, ihre App-Idee eingereicht, ein Ticket für den Start-up-Bus gewonnen.
Und ich wusste aber nicht, was das ist. Also ich kannte mich mit Start-ups und so Tech-Sachen nicht aus und habe dann mal gegoogelt und der Start-up, das ist so ein Bus-Event, man nennt das Hackathon. Das Hackathon bedeutet, dass so Programmierer rumrennen und Sachen hacken. Also das ist mir immer noch ein merkwürdiger Begriff. Jeder kommt mit in den Bus mit einer Idee und dann wird gepitcht am Anfang und dann bilden sich Teams, dann sagt irgendwie, hey Hans, du, ich finde deine Idee besser als meine und ich kann dir helfen mit meinen atemberaubenden Skills, deine Sache zu entwickeln. Ich bin halt dahin zu diesem Bus, weil ich dachte mir, es ist halt umsonst und ich habe das gewonnen und dann muss man das ja auch mal machen. Aber ich wusste halt, wie gesagt, überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe noch nicht meinen Laptop dabei gehabt. Ich musste natürlich meine Idee vorstellen. Aber mein Plan war, ich suche mir kein Team mehr. Also man muss sich halt schon so ein bisschen engagieren, dass man auch so Leute anspricht, sagt, hey, willst du nicht bei mir mitmachen und so. Aber dachte ich mir so, ich setze mich einfach hin und warte, dann passiert halt nichts, dann kann ich halt wieder gehen. Dann war es aber so, dass der Percy, mein jetziger Mitgründer, die Idee gut fand und meinen Plan schnell durchschaute und sich dann um das Team gekümmert hat. Tja, und dann am Ende saßen wir dann halt mit 7 Leuten da und am Ende haben wir das ganze Ding dann gewonnen.
Aya hat noch viel vor. Sie wollen als Medizinprodukt zugelassen werden und dass die Krankenkassen eine wissenschaftliche Testreihe bezahlen. Und mittelfristig, findet Christina Wilms, sollen die Kassen auch die App bezahlen und nicht die Nutzer.
Weil die haben ja schon die Krankheit, warum sollen die denn noch dafür bezahlen? Das finde ich blöd.
Und so können aus der Geschichte von Aya auch all jene etwas lernen, die nicht mit einer Depression leben müssen und keine solche Angehörige haben. Nämlich, dass Naivität auch wertvoll sein kann. So arbeitet das Aya-Team auch an einer großen Vision. Sie wollen, dass psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft nicht mehr stigmatisiert werden.
7 Jahre lang bin ich mit einer Angststörung rumgelaufen, habe es niemandem erzählt. Und das Leid, was ich ertragen habe, nur weil ich es für mich behalten habe, war schon fast genauso groß wie das Leid an sich. Was wir machen wollen, wir wollen Visionen schaffen für eine Gesellschaft. Wie würde die Gesellschaft aussehen, wenn es keine Stigmatisierung gäbe? Wie würde zum Beispiel meine Stadt aussehen, in der ich mich nicht verändern muss, in der ich nicht jeden Morgen überlegen muss, habe ich genug Energie, um ins Büro zu gehen? Eine Sache ist, ich hätte überall irgendwo einen Ruheraum, wo ich mich kurz verstecken kann und mal kurz irgendwie die Synapsen wieder normal kriege oder so. Aber wenn man sich ein Bein bricht, ja, dann tut das Bein weh und man geht zum Arzt. Dann kriegt man eine Diagnose und man kriegt einen Gips, damit das besser heilen kann. Und damit man besser am Alltag teilnehmen kann, kriegt man Krücken. Dann unterschreiben deine Freunde auf deinem Gips und du stellst das Foto auf Facebook. Aber wenn ich eine Depression habe oder eine Essstörung oder so, wie läuft denn das dann? Was ist denn meine Krücke und was ist mein Gips? Und wer unterschreibt darauf irgendwie? Das ist halt noch so eine Kleinigkeit, den man dann auch so machen muss.
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt einmal gesagt. Bei Aya arbeiten sie eher andersrum, mit der Vision, dass weniger Menschen zum Arzt gehen müssen. Markus Engert hat uns das Startup einmal vorgestellt und Aya ist einer der Preisträger des Wettbewerbs Kultur- und Kreativpiloten des Bundes. Und in dieser Woche stellen wir Ihnen einige davon einmal vor. Morgen geht's dann weiter.
Machen statt quatschen. Kreative Gründer im Porträt, präsentiert vom Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten.